Herr Jesus, Herr, ja, zeig uns mehr vom Reich der Himmel. Diese Geheimnisse, die du uns gegeben hast, damit wir dein Reich bauen können. Ja, Entschuldigung, dass ich gestern so schnell war und so viel gemacht habe.
Heute Abend kannst du fortsetzen.
Ich überlasse dir die Zeit. Werde es heute Morgen kürzer machen. Ja. Senfkorn ist klein. Aber es ist ziemlich scharf. Das, was der Herr hier in diesen zwei Gleichnissen zeigt, hat wirklich mit einer Entwicklung vom Reich des Himmels zu tun. Es geht in beiden Dingen, in dem ersten, aus dem Senfkorn, sagte hier, es ist geworfen auf den Acker gepflanzt und dann, es ist kleiner als alle Samen. Aber wenn es gewachsen ist, ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum. Das hat einige Botaniker und Pflanzenforscher überrascht. Ich habe im Vorfeld einen Artikel gelesen und die Überschrift war, hat die Bibel falsche Pflanzenkunde? In 1. Mose 1, als Gott alles wiederhergestellt hat, da hat er gesagt in Vers 11, die Erde lasse Gras sprießen. Und ich lese in Elberfelder, heißt, und Kraut, das Samen hervorbringt, und Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art. Gibt also drei Arten von Pflanzen. Das Gras, das Kraut und die Bäume. Und das Senfkorn gehört zu den Kräutern. Und doch hier gibt es auf einmal eine Mutation, einen Sprung, den es eigentlich nicht geben kann. Gott hat es so nicht geschaffen. 1. Mose 1 sagt, Gott schuf diese drei Gruppen. Aber in Matthäus 13 auf einmal springt das Senfkorn von der Gruppe vom Kraut zu der Gruppe des Baumes. Und der Herr will damit wirklich etwas offenbaren, was der Feind getan hat, um das Reich der Himmel für Gott zu verderben. Und die Gemeinde in ihrem Anfang, in der Apostelgeschichte, hatte wirklich eine wunderbare Eigenschaft, dass sie rein war, dass sie heilig war. Es ging um den Glauben. Der Senfkorn steht auch für den Glauben. Die Gemeinschaft der Gläubigen war nicht auf eine Tradition oder eine Organisation ausgerichtet. Es ging wirklich um den Glauben am Anfang in der Gemeinde. Um den lebendigen Glauben. Lob den Herrn. Darum geht es auch uns hier heute. Wir wollen einfach, dass wir alle und jeder, der hinzukommt, so einen lebendigen Glauben hat wie dieses Senfkorn. Der Herr hat zu diesem Glauben gesagt, es ist nicht nur ein Fürwahrhalten, die Schrift stimmt, sondern es ist ein Glaube, der Bäume, die verwurzelt sind, erheben, entwurzeln und ins Meer werfen kann. Was für ein wunderbarer Glaube. In der letzten Zeit hatten wir mit, weil es immer so ist, im Reich der Himmel hat man immer mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Feind lässt uns nicht in Ruhe. Und diese Situationen waren ziemlich gut für uns, weil sie haben uns geholfen, diesen Glauben zu erfahren. Es war erstaunlich, wie manche Berge, wirkliche Berge, die man nicht verschieben kann durch seine eigene Kraft. Aber durch diesen lebendigen Glauben haben sie sich gehoben und ins Meer geworfen. Das war große Freude. So, lob den Herrn. In der Gemeinde haben wir Glauben wie ein Senfkorn. Glauben, der Berge versetzen kann. In der Praxis. So, der Herr hat uns einen kostbaren Glauben gegeben. Amen. Und der Feind hat wirklich ein Problem mit so einem Glauben. Deshalb hat er hier eine Entwicklung in der Gemeinde hineingebracht, die nicht von Gott ist. Und die Gemeinde wurde zum Baum, zeigt, dass die Gemeinde ziemlich groß und mächtig wurde. Es gibt einen Vers hier vom Buch Daniel, auch über das Königreich von Babylon. Und dieses Königreich vergleicht Gott mit einem Baum, diesen König Nebukadnezar. Und er sagt zu diesem Baum, es ist ein Baum und in ihm, Vers 19 ist es, das bist du, o König, der du groß und stark geworden bist. Und deine Größe nahm zu und reichte bis an den Himmel und deine Herrschaft bis an die Enden der Erde. Und im Vers 18 davor heißt es, in diesem Baum, in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Die Gemeinde in dieser Welt sollte nicht so sein wie die Reiche dieser Welt. Dieses Reich von Babylon hat ein Bild, Gott verwendet, von einem großen Baum, der bis an den Himmel reicht. Das hat mich auch erinnert an den Turmbau zu Babel. Turmbau zu Babel haben sie dasselbe Ziel verfolgt. In 1. Mose 11 sagen sie auch, wohlan, Vers 4, wir wollen seine Stadt und einen Turm bauen und seine Spitze bis an den Himmel. Das ist nicht so gut. So wollen wir uns einen Namen machen. Oh Gott, das ist Babylon. Und das ist die Entwicklung vom Himmelreich. Nachdem die Gemeinde die ersten 3 Jahrhunderte wirklich verfolgt war, wir sehen das auch beschrieben in 7 Sendschreiben, Buch Offenbarung, das Sendschreiben an Smyrna besonders. Die Gemeinde den römischen Kaisern war derart verfolgt, dass es staatlich organisiert zur Ausrottung aller Gläubigen kommen sollte. Da ist wirklich viel Blut geflossen. Es war eine verfolgte Gemeinde. Und man kann sagen, über Nacht hat sich alles geändert, als die Anerkennung der Gemeinde zur Staatsreligion kam, mit Konstantin im 4. Jahrhundert. Und dann sogar zur Christianisierung. Jeder im Römischen Reich geborene war ein Christ. Das geht natürlich nicht. Und der Kaiser war der Bestimmer in der Versammlung, der Leiter der Gläubigen. Das erste Konzil, wo Kaiser Konstantin dabei war, konnten sich die Bischöfe nicht mehr einigen. Dann hat er entschieden. Da wurde die Gemeinde wirklich zum Baum. Das war ein Baum. Das Römische Reich war nicht mehr ein schwaches Kraut mit würzigem, kräftigem Glauben. Sondern dann wurde dieses Römische Reich und die Gemeinde zu einer Sache. Und das ist dieser Baum, den der Herr in Matthäus 13 erwähnt. Und mit der Größe kam auch vieles hinein. Er sagt hier kamen die Vögel des Himmels. Manche denken, nicht nur manche, sondern sogar viele denken, die meisten, dass es sich hier um eine sehr positive Entwicklung handelt. Die kleine Gemeinde wurde so groß. Und dann kamen noch die Vögel. Es ist merkwürdig, weil In Matthäus 13 gibt es keine positiven Vögel. Die Vögel, die hier vorkommen, werden verglichen mit dem Teufel, mit dem Bösen in Matthäus 13. Wie kann es auf einmal dann positiv sein, wenn die Vögel hier kommen und nisten? Der Herr hat mit Sicherheit nichts Positives hier beschrieben. Das sehen wir auch daran, dass das nächste Gleichnis vom Sauerteig redet. Und der Sauerteig durchweg in der ganzen Bibel keine positive Bedeutung hat. Es gibt keinen positiven Vers über Sauerteig. Der hat gesagt, wehe, hütet euch vor dem Sauerteig, der Pharisäer und Sadduzäer. Paulus hat gesagt zur Gemeinde, fegt den alten Sauerteig aus. Also die Gemeinde und Sauerteig ist nie positiv. Selbst wenn es den Sauerteig gibt, wie beim Pfingstfest, die zwei Brote von Sauerteig, sind es nicht Feueropfer, die Gott auf dem Altar genießen möchte. Es sind Schwingopfer. Und die zeigen, die Gemeinde hat immer den Sauerteig, weil wir gefallene Menschen sind und aus uns besteht die Gemeinde, den sie ausfegen muss. Ja. So heute hört man sehr oft, wenn wir davon reden, dass wir heute das Zeugnis des Herrn, des Reiches der Himmel sein wollen. Aber ihr seid auch nicht vollkommen. Ist eure Gemeinde vollkommen? Sind wir vollkommen? Oh Gott, ich glaube ja. Ich weiß sehr gut von mir selbst. Meine Frau weiß es auch sehr gut. Wir sind mitnichten vollkommen. Die Frage ist aber nicht, ob eine Gemeinde vollkommen ist. Die Frage ist, wie die Gemeinde mit Sauerteig umgeht. Wenn der Sauerteig oder Vögel oder eine Mutation vom Kraut zum Baum in die Gemeinde hineinkommen wollen, dann ist die entscheidende Frage, was die Gemeinde damit tut, wie wir damit umgehen. Und wir sehen hier in Babylon, und das ist, was dieses Wort hier beschreibt. Es beschreibt die Entwicklung von der reinen Gemeinde hin zu etwas, was Gott nicht will. Und das nennt die Bibel Babylon. Babylon fing an mit dem Turmbau zu Babel, was wir gerade gelesen haben. Aber es geht weiter im Buch Offenbarung, Kapitel 18. Und da möchte ich den Vers vorlesen, Vers 2. Offenbarung 18, Vers 2 gibt es zwei Kapitel im Buch Offenbarung über Babylon. Das zeigt, das wird bleiben, bis der Herr kommt. Es wird nicht, genau wie das Unkraut, von dem Clemens gerade geredet hat, der Herr schafft diese Dinge nicht weg, bis er kommt. Das würden wir bestimmt nicht so machen. Wenn wir die Möglichkeit hätten, wir würden es abschaffen, damit niemand davon in die Irre geführt wird. Aber Gott macht es nicht so. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum der Herr diese Gleichnisse hier so geschrieben hat, dass sie in sich schon etwas verwirrend sind. Es ist doch verwirrend, wenn der Herr sagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Senfkorn und es wird zu einem Baum und dann kommen die Vögel. Und dann soll es negativ sein. An sich ist es schon etwas verwirrend. Und dann sagt er, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Ich habe oft gedacht, Herr Jesus, warum redest du so? Hättest du nicht sagen können, aber ich möchte euch sagen, wie das Reich der Himmel sich fehlentwickeln wird, und zwar wird es so und so sein. Ja, ich im Outline, ich konnte es nicht ertragen. Ich musste die Überschrift hinzufügen und sagen, es ist die Fehlentwicklung des Himmelreiches. Der hat das nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Herr Jesus. wollen immer klüger sein. Weil der Herr bestimmt, das Reich der Himmel ist etwas immer Verborgenes. Und der Herr will es einfach uns nur dann zeigen können, wenn wir wirklich danach suchen. Heute, es gibt so viele Gläubige auf dieser Welt. Millionen. Und leider sieht man, dass oft unter uns Gläubigen ein echtes Suchen nach dem, was der Herr heute tut und was er meint mit seinem Wort, es ist selten. Es ist leider wirklich selten. Es ist nicht, um zu kritisieren, aber ja, manchmal trifft man andere Gläubige, man möchte gerne Gemeinschaft haben. Und man kann sehr oft erleben, dass es nicht so einfach ist. Weil der Feind arbeitet gegen Gottes Volk. Er ist es, der dahinter steht. Und der Herr redet diese zwei Gleichnisse in einer Weise, dass es wirklich ein Suchen und ein Fragen bedarf. Herr, was ist deine Gemeinde heute? Wo ist deine Gemeinde heute? Wir leben in einer Zeit, es ist die Verwirrung so groß wie noch nie. Ich habe vor kurzem in zwei Evangeliumsgesprächen auch von Ungläubigen gehört, die mir gesagt haben, weißt du, wenn ich die Gläubigen sehe, oder das Beispiel von Thomas, was er gebracht hat, wenn wir jetzt an der Uni Evangelium predigen, die Ungläubigen, mit denen wir reden, sie sind verwirrt. Sie stehen da und sagen, ja, seid ihr was anderes als die oder macht ihr nicht das Gleiche oder... Also sie sind schon verwirrt. Und auch unter uns Gläubigen, wie viel Verwirrung gibt es heute? Und in den letzten 4 Jahren hat sich die Verwirrung potenziert in Stuttgart. Vor 10 Jahren noch schien es uns ziemlich klar. Aber heute ist es eine große Verwirrung. Jeder sagt, wir sind die Gemeinde hier am Ort und wir sind auch die Gemeinde hier am Ort und berufen sich auf die Schrift und was willst du machen? Das hat der Feind getan. Ja. Und das ist eine Situation, die der Herr aber nicht verhindert hat. Wäre es nicht besser, der Herr hätte das alles verhindert? So eine Fehlentwicklung? Der Herr möchte es gar nicht verhindern. Der Herr möchte, dass wir Suchende sind. Der Herr möchte, dass wir sind, die nach der Wahrheit fragen. Dass wir wirklich den Herrn fragen. Wo der Herr heute dieses Senfkorn noch hat und wo der Herr heute noch 3 Maß feine Mehl hat, die nicht durchsäuert sind, das kann dir kein Mensch beantworten. Das kann dir nur der Herr selber zeigen. Ob heute hier der Herr mit uns sein wahres Zeugnis baut, oder ob es woanders hier zur selben Zeit, am selben Ort sein wahres Zeugnis ist, das kann dir nur der Herr zeigen. Und das kann der Herr auch uns nur wirklich zeigen, wenn wir auch dem Herrn bereit sind zu sagen, Herr, koste es, was es wolle, ich möchte da sein, wo dein Zeugnis ist. Wir sehen hier, dieses Senfkorn wurde zu einem Baum, das heißt, das Christentum heute ist sehr groß. Es gibt viele Zweige, Äste, es gibt unzählige Gruppendenominationen. Unzählige. Und es werden immer mehr. Und wie soll ein Gläubiger, der wirklich heute für Christus und sein Reich sein will, die Wahrheit finden? Es muss der Herr ihm zeigen. Ja. Es muss der Herr ihm zeigen. Und der Herr benutzt auch die Schrift, um es uns zu zeigen. Und deshalb, wenn wir von Babylon lesen, am Ende der Schrift, ist es nicht etwas, was unwichtig sei, dass wir es heute begreifen und verstehen, worum geht es hier wirklich? Es gibt viele Erklärungen für diese 2 Kapitel, Offenbarung 17, 18. Die einen sagen, es ist eine neue Weltreligion, die noch kommen wird. Ist es wirklich das? Der Herr zeigt uns hier was anderes. Eigentlich Matthäus 13 und das Buch Offenbarung, das geht sehr zusammen. Wir haben nicht die Zeit, in die Einzelheiten reinzugehen, aber wir haben es aufgeschrieben. Dieser Baum hier, das hat auch mit der Gemeinde von Pergamon zu tun. Weil das ist genau die Epoche, in der die Gemeinde mit der Welt verheiratet wurde und groß wurde. Und das Wort Pergamon hat zwei Bedeutungen. Das eine ist Erhöhung und das andere ist Hochzeit. Und das hat der Feind gemacht. Die Gemeinde war verfolgt, aber auf einmal war sie erhöht. Es war eine wirklich anerkannte Organisation geworden. Ein Bestandteil vom römischen mächtigen Reich. Es gibt die römische katholische Kirche. Sie heißt nicht nur katholische Kirche, sie heißt römisch-katholische Kirche. Das ist mal wirklich ein Baum. Also, ein römischer Baum. Es ist gewaltig. 1,3 Milliarden Mitglieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist 20% der Weltbevölkerung, ist römisch-katholisch. Es gibt keine größere Organisation auf dieser Welt. Und die haben wirklich viele Äste. Da oben ist der Papst und dann geht's immer weiter. Kardinäle, Erzbischof, Bischof und so weiter. Und glaub mir, es gibt viele Vögel da drin. Jetzt lese ich den Vers. Offenbarung 18, Vers 2. Das sind Kapitel über das Gericht über Babylon. Und er rief mit starker Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Babylon ist groß. Wenn es groß wird, ist es nicht mehr der Herr. Der Herr hat sich von der Größe erniedrigt zu einem Nichts. Und die Gemeinde am Anfang war ein Nichts. Aber hier sehen wir, es ist groß. Die Große sogar ist ihr Titel. Oh Herr, wenn wir die Wahrheit suchen, dann sollen wir nicht die größte Gruppe suchen. Da wird nicht die Wahrheit zu finden sein. Weil leider ist nie die Masse für die Wahrheit. Es ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis, seht ihr, Babylon ist auch ein Gefängnis, jedes unreinen und gehassten Vogels. Hier kommen die Vögel vor. Das heißt, dort in dieser Kirche heute ist es voll mit Dämonen. Und in dem Christentum, was gefallen ist, es sind nicht nur Menschen, die da wirken. Es sind Dämonen, die da wirken. Das kann man kaum glauben. Wir denken, jeder Gläubige hat doch den Heiligen Geist. Wie können da Dämonen sein? Paulus hat es selbst auch geschrieben in 1. Timotheus 4. Er redet von dem, was Gläubige lehren. 1. Timotheus 4, Vers 1. Es sagt, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben, hier kommt wieder das Senfkorn, abweichen werden, indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Gläubige achten auf Lehren von Dämonen. Glauben wir das? Steht geschrieben, ja. In der Heuchelei von Lügenrednern, das ist dieses Unkraut, was der Herr gesagt hat, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Das zeigt auch, wenn mein Gewissen nicht mehr stimmt, werde ich auch nicht mehr erkennen, ob das Gewissen eines anderen noch stimmt. Unser Gewissen ist so wichtig. Nur wenn ich darauf achte, kann ich heute die Wahrheit finden. Das sagt er, die verbieten zu heiraten. Das heißt, das Zölibat ist eine dämonische Lehre. Das sagt das Wort. Gebieten, sich von Speisen zu enthalten. Es gibt heute Gruppen, nicht nur die katholische Kirche, auch die Adventisten sind voll davon. Dieses, jenes darfst du nicht essen. Und so viele Christen bewegen sich heute wieder in eine Richtung, Speisen zu verbieten, die Gott geschaffen hat, dass sie mit Danksagung genossen werden, von denen, die Glauben und die Wahrheit genau erkannt haben. Nachdem wir die Wahrheit erkannt haben, sollen wir nicht wieder in dieses Gefängnis hineinfallen. Babylon. Heute gibt es ein sogenanntes Wohlstandsevangelium. Das ist auch eine Lehre von Dämonen. Es gibt Leute, die predigen das in armen Ländern. Und während sie das predigen, werden sie superreich, fliegen mit Jets durch die Welt. Und die, die ihnen zuhören, geben ihren letzten Cent. Ist das nicht dämonisch? Ist der Herr so? Der hat gesagt, selig sind die Armen. Der hat gesagt, wehe den Reichen. Aber heute, das ist voll davon. Das Christentum ist ein Kommerz geworden. Und diese Wohlstandsevangelisten, ich sage euch, diese Milliardäre, die haben wirklich so viel irdischen Reichtum und viele beraubt. Das ist dieser Baum hier. Und das sind die Vögel des Himmels, die kommen und die sitzen da nicht nur, sind die Nisten in den Zweigen. Das heißt, die brüten dann noch ihre Eier aus. Dann gibt's noch mehr. Die Eier gibt's auch in Jesaja. Da gibt's Schlangeneier. Warum sagen wir das? Das zeigt heute, das Himmelreich, die Gemeinde ist nicht so eine einfache Sache. Und es geht auch nicht nur um uns, die hier sitzen. Es geht um das ganze Volk Gottes. Der Herr zeigt uns das hier auch nicht nur für uns selbst oder meine persönliche Erfahrung. Wir sind hier wirklich, um das Wort der Wahrheit über das Himmelreich auch zu verbreiten unter Gottes ganzem Volk, damit das Volk Gottes gerettet werden kann. Wenn ich das alles lese, wenn wir das alles lesen, ich glaube, wir alle haben einen Wunsch, Herr, rette dein Volk. Der Herr zeigt es uns, damit Gottes Volk gerettet wird. Von dem Gefängnis von Babylon. Und Babylon, Buch Offenbarung, hat nicht nur eine große Mutter, die katholische Kirche, die eine Hure ist. Sondern in Offenbarung 17, Vers 5 steht, an ihrer Stirn war ein Name geschrieben, ein Geheimnis. Babylon, die Große, die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. Und deshalb dieses zweite Gleichnis, da heißt es, er redet wieder zu ihnen, sagt, das Reich der Himmel ist gleich einem Sauerteig, den eine Frau nahm. Hier kommt seine Frau vor. Die diesen Sauerteig in 3 Maß feine Mehl verbarg, bis das Ganze durchsäuert war. Am Ende im Buch Offenbarung gibt es 2 Frauen. Das eine ist diese große Hure, die Mutter der Huren. Das andere ist das neue Jerusalem, die Braut des Lammes. Und diese Mutter der Huren, es zeigt, es hat sie viele Töchter. Es gibt Töchter. Sie zeugt Töchter. Und die Töchter sind der Mutter ähnlich. Im Katholizismus gibt es dieses Papsttum. Heute unter uns Gläubigen, im Christentum, gibt es ein Pastorentum. Das ist im Prinzip dasselbe. Es gibt diese Abhängigkeit, die man erzeugt von Gläubigen zu Menschen. Das Üble an diesem System, der Herr nennt es die Werke in Lehre der Nikolaiten, dieses Klerus-Laien-System. Es heißt nicht, dass es keine Lehre des Wortes Gottes mehr geben darf. Aber das Wort sagt, die, die das Wort Gottes lehren, sollen die, die zuhören, zurüsten, damit sie das Werk Gottes tun können. Und heute ist es so, dass dieses System der Pastoren, das wir überall sehen, dazu führt, dass die Gläubigen in einem Zustand verharren, in dem sie nicht im Glauben wachsen. Sie hören die Lehrer viele Jahre, Jahrzehnte. Aber sie selber werden dabei nicht zu solchen, die andere lehren können. Und Damit bleibt Gottes Volk in einem Zustand der Unmündigkeit und der Abhängigkeit zu einem Menschen. Es gibt heute diese christlichen Seelsorger. Und es führt, ich habe von manchen Fällen gehört, zu einer Abhängigkeit, dass sie fragen, wen sie heiraten sollen bei ihrem Seelsorger, welchen Auto sie kaufen sollen, welchen Beruf sie erwählen sollen und über geistliche Dinge sowieso. Das ist eine Abhängigkeit. Es führt dazu, wie kann ich die Wahrheit noch finden? Wie kann ich die Salbung, die in mir wohnt, überhaupt noch kennenlernen? Es ist ein System, das der Feind aufgebaut hat, damit ja niemand die Wahrheit findet. Und wir müssen wirklich für Gottes Volk beten, dass sie befreit werden von so einer Abhängigkeit zu Menschen. Das ist ein Sauerteig. Sauerteig der Nikolaiten. Und es wird lehrmäßig alles begründet nach der Schrift mit Epheser 4. Das möchte ich kurz vorlesen, weil man benutzt dann gerne nur den ersten Vers. Epheser 4, Vers 11. Das heißt, er hat einige Apostel gegeben, einige Propheten, einige Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Das gibt es. Es gibt Gaben. Aber dann steht, damit die Heiligen zubereitet werden zum Werk des Dienstes, zum Aufbau des Leibes Christi. Und dann heißt, bis wir alle zur Einheit des Glaubens kommen. Lob den Herrn. Ich hoffe, dass diese Konferenz auch eine Zurüstung ist. Damit wir, wenn wir heute dieses Wort hören, es andere lehren können. Damit sie auch sehen und befreit werden. Wir hören nicht nur dieses Wort für uns selbst, sondern wir hören es, damit wir andere lehren können. Damit sie auch in das Werk des Herrn hineinkommen. Und dass wir alle zubereitet werden zum Werk des Dienstes. Amen. Zum Aufbau des Leibes Christi. So lobt den Herrn. Der Herr will heute sein Volk aus Babylon befreien. Und Babylon heute, wir haben auch geschrieben, die Mutter ist die römisch-katholische Kirche mit all ihren Gräueln. Und die Gräuele sind wirklich furchtbar. Es kommt mehr und mehr raus. Die ganze Welt sieht und hört es. Der Missbrauch von Kindern und was sie alles tun. In diesen Tagen hat mir jemand die Audienzhalle des Papstes gezeigt, die aussieht wie eine Schlange. Und der Ort, wo er sitzt, sieht aus wie die Stelle, wo die Zunge der Schlange sitzt. Wenn ihr das mal anguckt, da kriegt ihr einen Schreck. Ja. Aber das ist die Mutter der Huren. Wir dürfen nicht denken, das ist harmlos, das ist so heilig. Das ist, die Schrift sagt, die Gräuel der Erde. Wirklich wahr. Das ist wirklich wahr. Und die vielen Töchter, ja, wir sehen auch heute, gibt es viele Staatskirchen, Denominationen, Freikirchen, es gibt viele Bewegungen. Und das Problem ist nicht, dass es dort keine Gläubige gibt, sondern es ist wirklich eine Verführung vom Feind. Es sieht ähnlich aus, aber es ist nicht der Herr, der es gebaut hat. Es ist diese Frau da von Matthäus 13, die ihren Sauerteig da reingebracht hat. Es ist verdorben. Und wenn wir wirklich heute die Wahrheit suchen und den Weg des Herrn gehen wollen, dann muss der Herr uns die Augen öffnen. Und es ist erstaunlich, im Buch Offenbarung heißt es, als Gott dem Johannes diese Hure zeigt, es heißt, ich war im Geist. Er brachte mich im Geist hinweg. Ja, äußerlich beurteilen kann man das nicht. Du kannst nicht sagen, dort wird nicht die Schrift gelesen, dort wird nicht gebetet, dort wird nicht dem Herrn Lob gesungen. Das kann man nicht sagen. Aber die Frage ist, wer baut dort? Ist es der Herr, der baut, oder ist es die Menschen und letztendlich sogar der Feind, der sein Werk da baut? Oh Herr, da müssen wir die Wahrheit und den Herrn im Geist erkennen. Und dann Offenbarung 18, Vers 4 sagt der Herr, es gibt nur eine Lösung für diesen Zustand. Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Amen. Er sagt hier in Offenbarung 18, Vers 4, ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Gottes Volk ist heute wirklich darin gefangen. Damit ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Das ist so ernst. Am Ende, nur durch mein Darinbleiben habe ich schon Anteil an der Sünde. Und wer ich Anteil habe in der Sünde, sagt er, damit ihr nicht etwas von ihren Plagen empfangt. Ich habe sogar Anteil am Gericht. Und das wollen wir nicht sehen. In letzter Zeit hat der Herr mein Herz neu erweckt, zu beten für die, die wir gut kennen, die aber gefangen wurden in so einem Sauerteig, um zu beten, Herr, ich möchte nicht sehen, dass sie diese Plagen empfangen. Rette dein Volk. Sind unsere Geschwister, sind unsere Brüder und Schwestern. Wir sollen wirklich beten für sie. Amen. Denn der Herr wird Babylon richten und alle, die darinnen sind. Das ist nicht klein. Und dann sagt das Wort, wir sollen dem Lamme nachfolgen. Und wohin geht das Lamm? Offenbarung 14 steht dieser Vers. Die Erstlinge, die zur Reife kommen, wenn der Herr kommt, das sind die, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Und in Vers 1 steht, wo das Lamm hingeht. Offenbarung 14. Das Lamm stand auf dem Berg Zion. Halleluja. Das heißt, wenn wir wirklich dem Lamme heute nachfolgen, wohin wird es uns bringen? Es bringt uns zum Berg Zion. Das, was der Herr heute baut. Es wird immer beides geben. Zion und Babylon. Man muss nicht hoffnungslos sein als ein Gläubiger heute. Weil Gott wird immer auch Zion bauen. Und es zum Ziel bringen. Und deshalb heute Morgen, ja, der Herr hat wirklich so ein Anliegen für dieses Wort, damit wir einstehen und beten für das Volk Gottes, damit sie alle nach Zion kommen und dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Lobt den Herrn und möge der Herr heute auch uns als Zion zum Ziel bringen. Amen. Nicht, dass wir irgendwann zu einem Baum oder einem durchsäuerten Teig werden, sondern, wie wir gehört haben, wir müssen wachsam bleiben, damit der Herr mit uns zum Ziel kommt. Amen.